In unserer Predigtreihe durch das Evangelium nach Lukas sind wir heute angelangt im Kapitel 16. Darum schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Wir betrachten heute miteinander die Verse 1 bis 13 und hier heißt es, in Gottes heiligem Wort. Er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte, und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm, was ist das, was ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn herbei und sprach zu dem ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und setze dich schnell hin und schreibe 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sprach, 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnimmt in die ewige Zelte. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Kein Haussklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Amen. Was wir gehört haben, sind Worte unseres Herrn Jesus Christus. Und darum lasst uns beten, dass wir sie auch als solche empfangen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes und Erlöser, unser Meister und Lehrer, erneut kommen wir, um uns zu setzen zu deinen Füßen, um von deiner Weisheit zu lernen. Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Dein Wort ist Geist und ist Leben. Und so lehre uns, Herr, dich zu lieben. Dir zu gehorchen und dir zu folgen und deinen Willen zu tun, Herr, damit du geehrt bist, du allein. Und dies bitten wir, Herr Jesus, nun um deiner großen Liebe und Gnade willen. Erhöre uns, wir beten es in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. In dem vorherigen Kapitel 15 hörten wir, dass Zöllner zu Christus kamen. Also Menschen, die eigentlich das Geld mehr liebten als Gott und darum gottlos lebten. Aber wir hörten, dass Gott solche Menschen rettete. Menschen, für die eigentlich das Geld Gott war. Und wir hörten, dass Freude ist im Himmel. Über auch nur einen einzigen dieser Sünder, die Buße tun. Die gerettet werden aus diesem Götzendienst, dass sie nur dem Geld dienen wollen. Und Gott kann dieses Werk tun. Er sucht das, was verloren ist. Und er findet es. Wir hörten auch von dem verlorenen Sohn in dem Kapitel zuvor, der all das Geld, das er von seinem Vater einforderte, alles verschwendete, aber dann wieder zurückkehrte, weil er merkte, dass das Geld gar nicht alles ist. Dass das Geld letztendlich null und nichtig ist, dass er umkehren muss. Geld ist im Grunde nichts. Es ist nicht Gott. Das ist die Lektion, die Jesus Christus uns auch lehrt in diesen Versen heute. Nun beginnen wir ein neues Kapitel und Christus spricht hier in Kapitel 16 über den Umgang mit Geld und er spricht hier explizit auch seine Jünger an. Vorher sprach er ja mit den Pharisäern, es heißt aber hier in Vers 1, er sprach aber auch zu den Jüngern. Er redet hier nicht bloß von denen, die geldgierig sind und die vielleicht gar nicht seine Jünger waren, er redet hier auch explizit zu seinen Jüngern. Das heißt, unser Herr und Meister, unser Herr Jesus Christus will dich lehren, du sein Jünger bist. Er will dich lehren, wie du recht umgehen solltest mit Geld. Und so lasst uns ganz genau zuhören und eben nicht reagieren, wie die Pharisäer es taten. Wenn wir ein bisschen vorausschauen zu Vers 14, lesen wir, wie die reagierten, nachdem sie all das nun gehört haben, was Jesus da zum Thema Geld sagt. Vers 14. Dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren. Und sie verhöhnten ihn. Also was Christus sagt hier über den Umgang mit Geld, das ärgerte sie so sehr, dass sie ihn dafür verspotteten und verhöhnten, eben weil sie das Geld liebten. Ja, und wenn es ums Geld geht, dann lassen wir uns nicht gerne was sagen. Diese Geldliebe, die steckt in uns allen. Geld ist für die meisten Menschen ihr Ein und Alles. So, aber lasst uns nicht sein wie die Pharisäer, die auf die Worte Jesu hier mit Hohn und Spott reagieren, sondern lasst uns wahre Jünger Jesu sein. Das heißt, lasst uns demütig kommen, mit gläubigen Herzen das annehmen, was er uns zu sagen hat. Und lasst uns auch überführen lassen und zurechtbringen lassen, wenn der Herr uns vielleicht auch Sünde aufzeigt in unserem Leben. Christus behandelt die Frage, wie seine Jünger mit dem Geld umgehen sollten. Und dazu benutzt Jesus ein Gleichnis, das Gleichnis von dem ungerechten Verwalter. Und viele Ausleger schreiben, dass es wohl kaum ein Gleichnis gibt, das für so viel Irritation gesorgt habe. Aber warum verwirrt denn dieses Gleichnis manche? Nun, das Gleichnis handelt von einem Verwalter, der explizit ungerecht genannt wird, der Unrecht tut, aber der dann in diesem Gleichnis gelobt wird. Und es sieht beinahe so aus, als soll man sich diesem Mann als Vorbild nehmen. Und das irritiert manche. Nun, zunächst einmal musst du nicht irritiert sein, wenn in der Heiligen Schrift ein Vergleich angestellt wird mit jemandem, der vielleicht böse ist. In Lukas Kapitel 18, da vergleicht Gott sich im Grunde mit einem ungerechten Richter. Aber der Punkt ist hier nicht, dass Gott ungerecht ist, sondern dass selbst ein ungerechter Richter helfen wird, wenn man nicht aufhört, ihn immer wieder anzuflehen. Und die Lektion ist, wie viel mehr wird Gott denn seinen Auserwählten Erhörung schenken, wenn sie zu ihm beten? Dass Gott sich hier mit einem ungerechten Richter vergleicht, meint nicht, dass Gott ungerecht ist, sondern wie viel mehr wird Gott denn Gutes tun, wenn schon ein ungerechter Richter so etwas tut? Ja, oder denk einmal an 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 2, da heißt es, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Vergleicht sich hier der Herr mit seinem Kommen? Vergleicht er sich hier mit einem Dieb? Nein, der Vergleich ist hier nicht mit der Sünde des Diebstahls, des Stehlens, sondern mit diesem unvermuteten Kommen in der Nacht, dass man ihn nicht erwartet. Das heißt, du musst ganz genau darauf achten, was hier eigentlich verglichen wird. Christus spricht ein Gleichnis über einen Menschen, der eindeutig böse ist. In Vers 8 heißt es, und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Ja, er war ungerecht. Aber Achtung, er wird hier nicht für seine Untreue, für seine Bosheit, seine Ungerechtigkeit gelobt und als Beispiel dargestellt, sondern für seine Klugheit, für seine Schlauheit, dafür, dass er clever war. Es geht also hier in dieser Lektion nicht um die Ungerechtigkeit, es geht um die Klugheit. Die Schlauheit. Also halten wir fest, du brauchst nicht verwirrt sein. Christus lobt hier nicht die Sünde, sondern kluges Handeln in weiser Voraussicht, was uns, auch seinen Jüngern, häufig fehlt. Der Punkt ist, Sünder können sich so um ihre Zukunft bemühen und so in weiser Vorausschau planen. Wie viel mehr sollten wir es denn tun, die Jünger Jesu? Nun, und das Wunderbare an diesem Gleichnis ist, dass wir gar nicht spekulieren müssen, was Jesus nun möchte, was wir daraus praktisch lernen sollen, sondern nach diesem Gleichnis gibt er uns tatsächlich drei praktische Lektionen mit. Er sagt uns klipp und klar, was wir beherzigen sollten, was wir daraus anwenden sollten aus unserem Leben. Von daher Lasst uns zunächst das Gleichnis betrachten und dann die drei praktischen Anwendungen, die wir daraus ziehen sollen. Vers 1. Er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte, und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Also ein wohlhabender Mann mit viel Besitz hatte einen Angestellten für die Verwaltung seines Vermögens. Das macht man häufig so, wenn man reich ist. Dann stellt man jemanden an oder zu dieser Zeit, man bildet sich sogar extra einen Sklaven dazu aus, dass er sich eben um alles kümmert, um das Geld, um deinen Besitz, dass er alles verwaltet, über alles den Überblick behält, damit haushaltet, die Übersicht hat über die Einnahmen, über die Ausgaben, darüber, wie viel jemand einem schuldet und so weiter. Und so hat dieser reiche Mann einen Verwalter seines Vermögens, einen Mann, den er natürlich vertraute. Doch plötzlich brachte man eine Anklage vor diesem reichen Mann und diese Anklage richtet sich gegen eben seinen Verwalter. Wie lautet die Anschuldigung? Verschwendung. Also der Verwalter, bei dem man in allererster Linie darauf achtet, dass er treu ist, dem wird Untreue vorgeworfen. Eben, dass er nicht gewissenhaft das Vermögen verwaltet hat. Er gibt anscheinend zu viel aus oder an falscher Stelle und vielleicht unterschlägt er auch Dinge für seinen persönlichen Gewinn. Es wird uns hier nicht konkret gesagt. Jedenfalls war er untreu und er war verschwenderisch. Er war ein schlechter Verwalter. Er verbraucht das Geld in einer unvernünftigen und unverantwortlichen Weise. Und der reiche Mann fordert nun Rechenschaft von ihm ab. Vers 2. Und er rief ihn und sprach zu ihm, was ist es, das ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Also ist das wahr, was ich hier von dir höre, was man sagt, komm her, zeig her, leg deine Rechnungen vor, leg alles offen, dass man alles prüfen kann. Du wirst nicht länger Verwalter sein können, das heißt, du bist gefeuert. Aber achtet darauf, dass der Verwalter, uns wird es hier nicht gesagt, dass er irgendwie widerspricht oder sich irgendwie erklärt, der weiß ganz genau, dass er schuldig ist. Dem Verwalter ist klar, ich gehe nun hin, ich sammle alle meine Rechnungen zusammen, ich trage das alles vor und es wird alles rauskommen. Und dann wird er arbeitslos sein. Also überlegt er sich nun gründlich, wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus? Vers 3. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun, denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Also ihm ist klar, er braucht einen anderen Job und wer will ihn jetzt noch anstellen als Verwalter, wenn rauskommt, dass er untreu war? Und er kennt ja nur seine Schreibtischarbeit, er hat nie sich seine Hände schmutzig gemacht, er war kein Handwerker, nein, er sagt sich, davon verstehe ich nichts, körperlich anstrengende Arbeit will er nicht verrichten, so einen Knochenjob will er nicht haben, er ist anderes gewöhnt. Ja, und wenn er nicht auf dem Bau arbeiten kann als Gräber, was dann? Soll er dann Bettler werden? Nein, sagt er sich, da schämt er sich viel zu sehr, das ist unter seiner Würde, er hat ja immer eine gute, angesehene Position gehabt, eine würdevolle Anstellung, nein, so tief kann er nicht sinken, also muss irgendwie eine Lösung her. Und so grübelt er und er denkt gründlich nach, was er tun kann für eine gesicherte Zukunft. Und da kam ihm folgende Idee, Vers 4, ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Also sein Ziel ist klar. Nachdem ich entlassen worden bin, muss mich jemand aufnehmen in sein Haus. Das heißt, jemand muss für Unterkunft und für Verpflegung und damit auch gemeint für Anstellung sorgen. Also er möchte wieder in ein Haus gehen, wo er arbeiten kann. Vielleicht als Verwalter, vielleicht eine andere würdevolle Aufgabe. Aber wie kann er es anstellen, dass die Leute, obwohl er entlassen wurde, ihm sozusagen mit Handkuss aufnehmen und ihm noch einen Gefallen schulden? Wie kann er es schaffen, dass da Menschen sind, die seine Freunde sind, die ihm helfen, wenn er seinen Job verliert? Er muss also, bevor er gekündigt wird, dafür sorgen, dass Leute ihm so wohlgesonnen sind, dass sie sich bei ihm revanchieren müssen und dass so für seine Zukunft gesorgt ist. Also was tut er konkret? Vers 5. Und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn herbei und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, 100 Bart Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und setze dich schnell hin und schreibe 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sprach, 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Also, als Verwalter hat er natürlich einen Überblick darüber, wer ihm was schuldig ist, seinem Herrn, und ist alles notiert, und er ruft sie jetzt alle einzeln herbei. Er spricht mit ihnen allen, alle Schuldner. Und der Erste schuldet seinem Herrn 100 Bart Öl. Also ein Bart ist schwer zu sagen, aber ungefähr 30 Liter. Das heißt, wir reden hier über 3000 Liter Öl. Das ist ungefähr der Ertrag von 150 Ölbäumen. Dafür zahlte man zu der Zeit ungefähr 1000 Denar. Also ungefähr, wenn man nach dem Lohn eines normalen Arbeiters geht, drei Jahre Lohn. Also sehr viel Geld. Ein gewaltiger Betrag. Und der Verwalter weiß, er hat ja nicht viel Zeit. Er sagt, nimm den Schuldbrief, setz dich hin, schnell, schreibe 50. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Schreib die Hälfte. Also ein riesen Schulderlass. Und der andere, der schuldete ihm 100 Kor Weizen. Auch hier schwer zu sagen, aber ungefähr 39.000 Liter. Also der Ertrag vieler Weizenfelder, eine große Menge. Dafür zahlte man ungefähr 2.500 bis 3.000 Denar, also 8 bis 10 Jahre Gehalt eines gewöhnlichen Arbeiters. Das ist ein gewaltiger Schuldenerlass. Bevor er gekündigt wird, will er die Schulden so verringern, er will die Schulden so erlassen, dass seine Schuldner sehr, sehr viel Geld sparen. Und was soll das Ergebnis sein? Es soll dazu führen, dass sie ihm sehr, sehr dankbar sind. Ja, sie werden Luftsprünge vor Freude machen. Sie werden dem Verwalter um den Hals fallen und sagen, das werde ich dir nie vergessen. Sie werden ihm immer persönlich dankbar bleiben. Er hat sich mit diesem Schritt Freunde gemacht. Sie werden zu ihm sagen, danke, 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 ich schulde dir etwas. Und wenn du irgendwann irgendwas brauchst, zögere nicht, dich bei mir zu melden. Ich werde da sein, kontaktiere mich. Nun, er hat es geschafft. Das war es, was er wollte. Und sag mir, war das gerecht, was er da getan hat? Nochmal Vers 8, Christus nennt ihn ausdrücklich den ungerechten Verwalter. Er hat ja schon vorher nicht das Rechte getan, er hat ja verschwenderisch gelebt. Und auch jetzt, natürlich hätte er hier nicht einfach ohne Zustimmung seines Herrn das tun sollen. Und außerdem war ihm auch noch klar, dass er gefeuert wird. Das heißt, in der letzten Sekunde gebraucht er sozusagen nochmal seine Autorität, um etwas zu tun, glasklar, was sein Herr nicht gefordert hat. Umso mehr erstaunt es uns jetzt, dass wir lesen in Vers 8, und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Was? Der lobt ihn dafür? Also der reiche Herr, der so viel Verlust gemacht hat mit diesem Kerl. Also der war doch schon vorher untreu und verschwenderisch, und jetzt zum Abschluss setzt er dem sozusagen dem Ganzen noch eine Krönung auf, die Krone auf, und er lässt jetzt unrechtmäßig enorme Schulden und er lobt ihn dafür. Das war doch ungerecht, ja, aber es war klug. Sein Herr lobt ihn hier wegen seiner Klugheit und nicht wegen seiner Ungerechtigkeit. Wegen der Ungerechtigkeit hat er ihn ja gefeuert, aber das, was er hier tat, das war clever. Das war gerissen, das war ein kluger Schachzug, das war pfiffig oder gewieft, wie wir sagen würden. Sein Herr lobt ihn. Wie wir sagen würden, das muss man dir lassen. Du bist ein schlauer Fuchs, du bist ein Schlitzohr. Dafür lobt er ihn, dass er schlau gehandelt hat. Damit hat dieser reiche Herr nämlich nicht gerechnet, als er ihm sagte, hol deine Rechnung und leg alles auf. Er hat nicht damit gerechnet, dass er das noch bringen würde. Du kannst dir das so etwa vorstellen wie der Chef einer Bank, und seine Bank wird ausgeraubt. Ein Räuber überwindet einfach alle Sicherheitsvorkehrungen, er legt alle Sicherheitsleute rein, er schafft es, die Bank auszurauben. Und der Chef, der wird ihn ganz sicherlich nicht dafür loben, für die Straftat des Raubes, für das Verbrechen, ohne Frage. Aber dieser Chef und alle, die es in der Zeitung lesen, werden sagen, das muss man ihn lassen. Das hat er geschickt gemacht. Verstehen gar nicht, wie er das gemacht hat. Also wie viel Mühe muss er sich gemacht haben? Wie lange muss er überlegt haben, bis ins kleinste Detail hinein? Die größten Sicherheitsexperten samt den Sicherheitssystemen hat er alles ausgetrickst, er hat sie alle an der Nase herumgeführt. Schlauer Kerl. Ein Verbrecher, er hat verdient, im Gefängnis zu schmoren. Aber schlau ist er, dass er das geschafft hat. Das muss man ihm lassen. Denn nicht die Straftat wird gepriesen, sondern die Raffinesse, die dahinter steht. Verstehst du den Unterschied? Christus zeigt uns mit diesem Gleichnis, wie schlau, wie trickreich, wie überlegt, wie clever gottlose Menschen sind, wenn sie sich sorgen um ihr eigenes Wohl, um ihre eigene Zukunft, wie schlau und überlegt sie da plötzlich handeln können, wie viele Gedanken sie sich machen, wenn es plötzlich ums Geld geht und um ihre Zukunft. Ja, dieser ungerechte Verwalter, der wusste, dass seine Zukunft nicht rosig aussieht. Also wusste er, er musste etwas tun. Er fand eine ungerechte, aber schlaue Lösung für sich. So scharfsinnig, so klug sind gottlose, ungerechte Betrüger und Sünder, wenn es darum geht, ihre Zukunft zu retten. Wenn es darum geht. Und darum kommentiert Christus diese Stelle nun so, Vers 8. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Christus unterscheidet hier zunächst einmal in zwei Lager, in zwei Arten von Menschen, denn es gibt nur zwei. Und wir unterscheiden die Menschen nicht in Nationalitäten und Hautfarben und so, alles Blödsinn. Vor Gott zählt was? Es gibt nur zwei Arten von Menschen. Jesus redet von den Söhnen dieser Welt und den Söhnen des Lichts. Ich frage mich, zu welchen gehörst du wohl? Es gibt die einen, die Söhne der Welt, das sind die, die sind wie der böse, ungerechte Verwalter hier, die einfach nur leben für das Hier und Jetzt. Man könnte auch übersetzen, Söhne des Zeitalters, der jetzigen Zeit. Und sie sind häufig so gewieft, so schlau, so trickreich und tückisch. Sie, wenn gegenüber ihr eigenes Geschlecht, ihren Mitmenschen, sie sind wie der ungerechte Verwalter. Sie denken nur an sich selbst, nur an dieses Leben. Und sie machen sich so viel Gedanken, dass sie so raffiniert sind, um für ihr eigenes Wohlergehen in diesem Zeitalter zu sorgen. Weiter denken sie nicht. Sie sind Söhne dieser Welt, Söhne dieses Zeitalters. Diese Menschen, die werden mit dieser Welt untergehen in alle Ewigkeit. Darum hoffe ich, dass du nicht zu diesen Söhnen dieser Welt gehörst. Weil Jesus spricht hier noch von dieser zweiten Gruppe, den Söhnen des Lichts. Wie er einmal sagte in Johannes Kapitel 12, Vers 36, er sagt, während ihr das Licht habt, damit meint er sich selbst, während ihr mich habt, das Licht, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichts werdet. Das sind also die Söhne des Lichts, die Christen, die an Jesus das Licht glauben und ihm folgen, zu ihm gehören in alle Ewigkeit, die in das ewige Reich des Lichts eingehen. Deswegen heißt es in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 5, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Kannst du das über dich sagen? Dass du glaubst an Christus, das Licht, und nicht mehr in der Finsternis wandelst, denn du hast das Licht des Lebens. In der Lesung, da hatten wir gehört, dass Jesus sprach in Lukas Kapitel 20, Vers 34, und Jesus sprach zu ihnen, die Söhne dieser Welt heiraten und werden verheiratet. Die aber, die würdig gehalten werden jener Welt, also der kommenden Welt, teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten, sie heiraten nicht, noch werden sie verheiratet, denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, sie sind Söhne der Auferstehung. Das sind die Söhne des Lichts. Denk nach, denn es gibt keine wichtigere Frage für dich zu klären als diese. Gehörst du noch zu dieser Welt oder zu der kommenden Welt? Zu dieser Finsternis oder zu diesem ewigen Licht? Aber nun, was sagt Christus über die Söhne der Welt? Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Nein, sie sind nicht klüger in Bezug auf Gott. Denn diese Söhne der Welt, sie sind Toren, sie sind Narren, sie gehen unter mit dieser Welt. Aber im Umgang mit ihren Mitmenschen und wie sie sich selber ihre Zukunft denken und planen, da handeln sie oft so viel klüger. Aber was meint das? Nun, während die Söhne der Welt so klug das Geld einsetzen für ihr Leben und ihren Vorteil suchen und denken an ihre Zukunft, sind die Söhne des Lichts häufig nicht so klug. Sie denken nicht so genau nach. Das heißt, sie nutzen das Geld nicht so richtig und sie setzen es nicht richtig ein für die Ewigkeit. Gottlose verwenden alle ihre Gedanken, alle ihre Mittel darauf, ein gutes Leben sich hier in dieser Zeit zu bauen. Sie handeln oft so scharfsinnig, so klug, sie sind mit so viel Eifer und mit so viel Voraussicht dabei. Und wir, die wir aber zur ewigen Welt gehören und darauf warten, dass alles vergeht und dass wir doch Schätze uns im Himmel sammeln müssen, wir sind, was das angeht, häufig so naiv und so unbedacht und handeln so unüberlegt. Und wir verstehen es kaum, das Geld, das wir haben, das Gott uns anvertraut hat, richtig, weise und klug einzusetzen, nämlich für die Zukunft. Also wir sollten lernen, klüger zu sein. Nein, wir sollten nicht lernen, böser oder ungerechter zu sein, sondern klüger. So wie Jesus einmal sagte, seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Gut, aber was heißt das jetzt konkret? Inwiefern sollten wir jetzt klüger mit dem Geld, mit unserem Besitz umgehen? Was heißt das? Noch einmal, Christus sagt es uns hier klipp und klar. Er gibt uns jetzt die praktischen Anweisungen, was es bedeutet, klüger, weiser umzugehen mit dem, was uns anvertraut ist. Also schauen wir uns die drei praktischen Lektionen jetzt an. Die erste Lektion finden wir in Vers 9. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnimmt in die ewigen Zelte. Also, Christus spricht hier plötzlich vom Mammon. Die Wortbedeutung ist nicht hundertprozentig klar. Es meint aber auf jeden Fall irdisches Vermögen, weltlicher Besitz. Vermutlich kommt es von dem Wort Amen, also das, worauf Verlass ist, das, worauf man vertraut. Denn der Mammon ist sozusagen der weltliche Besitz, worauf die Menschen sich verlassen, woran sie ihr Herz hängen, worauf sie vertrauen. Und Christus sagt uns hier zwei Dinge über den Mammon, über das Vermögen. Er nennt es zunächst ungerecht, der ungerechte Mammon, also wie der ungerechte Verwalter. Ja, der Mammon ist auf jeden Fall nicht himmlisch. Das ganze Finanzsystem ist weltlich und irdisch, geprägt von ungerechten Motiven und Wegen. Der Mammon führt zu allerlei Ungerechtigkeit. Heißt es nicht in 1. Timotheus 6, Vers 10? Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Denk einmal darüber nach, wie viel Ungerechtigkeit der Mammon bringt. Allein die Sorge, wie viele Menschen sich Sorgen machen, Geld zu erlangen und dann sich Sorgen machen und Angst haben, dieses Geld wieder zu verlieren. Und die Versuchungen, die so groß sind, dieses Geld zu missbrauchen und zu verschwenden, für sündige und nichtige Dinge einzusetzen. Wie groß die Versuchungen ist, den Mammon ungerecht zu erwerben, durch Lug und Betrug, durch Unterdrückung. Denk einmal daran, wie viele Streitigkeiten, Intrigen und Kriege es gibt. Allein durch dieses Streben nach Geld, nach Besitz, nach dem Mammon. Kaum eine Sache in dieser Welt ist so mit Ungerechtigkeit behaftet wie der Mammon. Besitz, Geld, Vermögen. Und Christus sagt uns aber, dass dieser Mammon ein Ende hat. Vers 9. Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht. Also der Mammon, auf dem so viele ihr Vertrauen setzen, geht zu Ende. Es wird vorbei sein mit ihm. Wir werden im Himmel keine Währungen haben oder irgendetwas dergleichen. Es wird vorbei sein mit diesem System und mit aller Korruption und all der Ungerechtigkeit. Also der Mammon ist ungerecht und er ist vergänglich. Und das ist übrigens der Grund, warum die Söhne des Lichts kaum ein Interesse haben, damit irgendwas anzufangen. Wenn wir wiedergeboren sind, dann haben wir schon beinahe so eine Abneigung. Der Gedanke, viel Geld zu haben und viel darüber nachdenken zu müssen und so, das widerstrebt uns schon fast. Aber Jesus lehrt uns, dass wir nicht töricht umgehen sollen mit dem Geld, das wir haben, sondern dass wir den ungerechten Mammon, das ungerechte Geld, für gerechte Zwecke gebrauchen sollten. Nun, dass wir das vergängliche Geld für Unvergängliches einsetzen sollten. Sei nicht töricht, nutze das, was du hast. Vers 9. Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnimmt in die ewigen Zelte. Also ihr Jünger, ihr Nachfolger Christi, auch ihr seid Verwalter. Euch wurde ungerechter Mammon anvertraut. Mammon, der zu Ende gehen wird, spätestens wenn ihr sterbt. Aber dann werdet auch ihr Rechenschaft ablegen müssen. Vor Gott. Die Rechnungen werden offengelegt. Die Frage ist, was hast du getan mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Denn wenn das so ist, dass der Mammon, dass er dir nur für eine begrenzte Zeit gegeben ist, was solltest du denn damit tun? Jesus sagt es dir hier, die erste praktische Lektion hier. Mach dir Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit man dich aufnimmt in die ewigen Zelte. Das heißt, die Söhne der Welt, die leben ja nur für das Hier und Jetzt. Aber wir leben für die Ewigkeit, für die ewigen Zelte. Das heißt, für das ewige Leben, für das Reich Gottes. Und wir müssen uns auf die Ewigkeit vorbereiten und das sollen wir nicht dumm, nicht töricht, sondern klug machen. Der ungerechte Verwalter, er war klug, weil er in weiser Voraussicht dafür sorgte, dass man ihn aufnehmen wird, dass für ihn gesorgt ist, denn er dachte an seine Zukunft, auch wenn er es gottlos tat und nur für diese Zeit. Aber so handelt auch ihr. Denkt an die Ewigkeit. Euer Leben ist nicht dieses Zeitalter. Es kommt die Ewigkeit. Macht euch Freunde mit dem Geld, damit man euch aufnimmt in die ewigen Zelte. Das ist die Hauptlektion von dem Gleichnis. Handelt vorausschauend. Eure Zeit läuft ab. Das Geld wird zu Ende gehen. Also handelt klug, damit ihr Nutzen habt in der ewigen kommenden Welt. Was ihr jetzt also anstellt mit dem zeitlichen Mammon, hat Auswirkung auf die Ewigkeit. Oder anders gesagt, der Fleiß, den weltliche Menschen zeigen, wenn es darum geht, Dinge in dieser Welt zu gewinnen, all das sollte uns beschämen, wenn wir daran denken, wie wenig wir tun, um ewige Schätze zu sammeln. Denkt daran, wie aktiv, wie einfallsreich, wie vorausschauend, wie weitsichtig weltliche Menschen sind, wenn es um ihr eigenes, irdisches, sündiges Geschäft geht und wie träge und untätig wir häufig sind, wenn es darum geht, uns das, was wir haben, zu investieren in die Ewigkeit. Das ist der Grund, warum Jesus hier diesen Vergleich anstellt mit diesem weltlichen Mann. Um uns, die wir himmlisch denken sollten, zu beschämen. Wie wenig setzen wir das ein, was wir haben? Die Frage ist, hast du gelebt als Sohn dieser Welt, wo es dir nur um irdische Dinge, nur um das Hier und Jetzt ging, oder als Sohn des Lichts, in den du plantest und alles, was du hattest, einsetztest für die Ewigkeit? Hast du dir Freunde gemacht mit den ungerechten Mammon? Aber ihr fragt euch, was heißt denn das? Was soll das heißen, sich Freunde zu machen mit dem Geld und dass man dann aufgenommen wird in die ewigen Zelte? Nun heißt das, dass man sich dem Himmel irgendwie erkaufen kann? Wenn man genug gespendet hat, dann nimmt Gott einen auf in die Ewigkeit. Nein, die Heilige Schrift lehrt Christus selbst immer wieder, dass wir allein durch den Glauben an Christus gerettet werden. Aber die Gläubigen, das heißt die Söhne des Lichts, sie zeichnen sich eben aus durch das, was Christus hier lehrt. Sie leben für die Zukunft und ihr Leben und ihr Umgang mit dem Geld erweist, dass sie und beweist, dass sie zu der ewigen Welt gehören. Wie es heißt in Hebräer Kapitel 13, Vers 14, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Was macht denn wahre Gläubige aus? Dass sie nicht einfach auf das Hier und Jetzt schauen, sondern die zukünftige Stadt Gottes suchen. Das ist also, was wahre Gläubige ausmacht. Sie hängen nicht einfach an dieser Welt, sie sind keine Söhne der Welt, sie gehen ein in das ewige Licht und so erkennt man die wahren Söhne des Lichts auch an ihrem Umgang mit dem Geld. Nein, wir handeln oft nicht klug genug. Aber jeder von den Söhnen des Lichts handelt so. Christus lehrt dich, du sollst klug sein und das Geld nutzen, um hier dir Freunde zu machen, dass man dich aufnehmen wird in ewige Zelten. Ihr Lieben, das ist jetzt eine Wahrheit, die wird an sehr vielen verschiedenen Stellen der Heiligen Schrift gelehrt. Und das ist auch keine neue Lektion im Lukas-Evangelium. Wir könnten jetzt die ganzen Stellen durchgehen im Lukas-Evangelium, wo uns immer und immer wieder gelehrt wurde, dass wir uns Schätze sammeln sollen im Himmel. Dass wenn wir den Bedürftigen geben, die Not haben, dass Gott es lohnen wird. Ich möchte euch nur ein paar Beispiele nennen, vielleicht aus dann von anderen Stellen, nicht im Lukas-Evangelium. Markus Kapitel 9, Vers 41. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Ein Becher Wasser. Dafür wird es Belohnung geben. Matthäus Kapitel 25, ab Vers 34. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist vor Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Das, was man besitzt, also Essen und Trinken und Wohnung und Kleidung und deine Zeit, all das Irdische und Weltliche, das haben diese Menschen eingesetzt. Die klarste Parallelstelle, die wir haben zu unserem Text, die das in aller Deutlichkeit lehrt, ist 1. Timotheus Kapitel 6 ab Vers 17. Da heißt es über die Reichen: Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Was sollen die Reichen tun? Gutes tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, jetzt hör einmal Vers 19, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Paulus spricht davon, dass das, was wir hier haben, noch gar nicht das wirkliche Leben ist. Dass das erst kommt und dass wir jetzt freigebig, mitteilsam sein sollten, weil so bauen wir uns eine gute Grundlage. Wir sammeln für die Zukunft, wenn wir das wahre, wirkliche Leben ergreifen. Ja, der Mammon geht zu Ende. Dieses Leben auf Erden wird vorbei sein. Die Frage ist, wirst du das ewige Leben ergreifen und hast du dich vorbereitet für diese Zukunft? Warst du hier auf Erden so klug, dass du das Geld, das Gott dir gegeben hat, eingesetzt hast für die kommende Welt, für die Zukunft? Wenn du das tust, wenn du so gelebt hast, wie Christus es lehrt, und du gehst ein durch das goldene Tor, da werden Menschen sein, die sagen, den kenne ich. Er hat mich bekleidet, als ich nackt war. Oh, den kenne ich. Er hat mir gegeben, als mich dürstete. Und wie viele werden da sein, die dich willkommen heißen in den ewigen Zelten? Ja, weißt du was? Gott selbst wird dein Freund sein. Denn alles, was du diesen Geringsten auch nur getan hast, hast du Christus selbst getan. Und er wird dich willkommen heißen in den ewigen Zelten, weil du durch das Leben bewiesen hast, dass du wirklich zu ihm gehörst. Nicht deine guten Taten haben dir das ewige Leben beschert, sondern die Taten haben bewiesen, dass du in Wahrheit an Christus glaubst und zu ihm gehörst. Es heißt in Sprüche 19, Vers 17, wer sich über den Geringen erbarmt, der leiht wem? Wem leiht er? Er leiht dem Herrn. Und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mich über einen Geringen erbarme und ihm etwas mitteile, dann gebe ich dem Herrn und er wird es mir erstatten. Er wird mich aufnehmen. Er selbst wird mein Freund sein, der mich aufnimmt in die ewigen Zelte. Und wie viele Zeugen werden da aufstehen? Und keine einzige Tat wird vergessen werden. Nicht mal ein Glas Wasser, das du jemandem überreicht hast. Verstehst du? Wenn du nicht als Sohn dieser Welt gelebt hast, sondern als Sohn des Lichts und diesen ungerechten Mammon gebraucht hast, um Gerechtigkeit zu üben, anderen Bedürftigen zu dienen, man wird dich aufnehmen in den ewigen Zelten. Da werden Arme und Witwen und Waisen sein, von denen der Herr, der große Schutzherr ist. Du wirst willkommen geheißen werden in der ewigen Stadt. Warum? Weil du dich als wahrer Bürger dieser Stadt erwiesen hast. 2. Korinther 4, Vers 18. Wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Und 2. Korinther 5, Vers 1, denn wir wissen, dass, wenn unser irdisches Zelthaus, also unser Körper, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Das hier ist die erste Lektion. Sei klug und die Mittel, die Gott dir gegeben hat, setze sie ein für sein ewiges Reich, auf das Menschen, die Bürger des ewigen Reiches sind, deine Freunde sind. Auf das Gott selbst dein ewiger Freund ist und dich aufnimmt in die ewigen Zelte seiner Herrlichkeit. Das heißt, nutze dein Vermögen, deine Mittel, um dir Freunde zu machen, um den Geringsten, den Allergeringsten Gutes zu tun. Denn Gott wird sich dazu stellen und nichts davon wird vergessen. Sag, tust du das? Inwiefern machst du, inwiefern mache ich mir Freunde? Nicht, um einfach besser dazustehen in dieser Welt, sondern im Hinblick auf die Ewigkeit, Freunde. Inwiefern geschieht das? Inwiefern tust du das? Nimm diese Frage mit, behandle sie, denk darüber nach und handle. Denn Christus sagt, dass der glückselig ist, der Gottes Wort hört und tut. Was ist die zweite praktische Lektion? Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch im Vielen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Eine wichtige Lektion, die wir alle verstehen müssen, ist diese, was Christus uns hier lehrt, dass Geld tatsächlich das Geringste ist. Das Geringste. Für die Söhne dieser Welt ist das Geld das Größte, es hat den höchsten Stellenwert, es ist ihr Ein und Alles. Christus lehrt uns hier, das ist das Geringste, es ist nicht das Wahrhaftige. Es vergeht, es ist irdisch, es ist zeitlich, es ist eigentlich nichts, es ist gering im Vergleich zu dem ewigen Reichtum der Herrlichkeit Gottes in seinem ewigen Himmelreich und den Reichtümern in Jesus Christus. Es ist alles nichts, null und nichtig. Und Christus lehrt dich, wer jetzt in dem Geringen treu ist, denn der Mammon ist etwas Geringes, das Geld, das dir gegeben ist, ist etwas Geringes. Wenn du da aber schon treu drauf achtest und gewissenhaft und sorgfältig und verantwortungsvoll mit umgehst, ja, dann wirst du auch treu sein, wenn man dir vieles anvertraut, Wirkliches anvertraut. Aber wenn du hier schon untreu bist, bei dem ungerechten Mammon, bei dem Geringsten, wie sollte man dir das Wahrhaftige anvertrauen? Und denke daran, der ungerechte Mammon ist etwas Fremdes, das dir anvertraut wurde. Genauso wie die ungerechten Verwalter etwas Fremdes anvertraut wurde, denn es war nicht seins. So ist alles, was du besitzt, Gottes Eigentum. Er hat es dir übertragen für eine gewisse Zeit, dass du es verwalten mögest. Und all das wird gerichtet werden. Die Frage ist, wie du mit dem umgehst, was dir gegeben wurde, denn es ist nur etwas Geringes. Es ist eigentlich etwas Unbedeutendes. Aber wenn du schon bei dem Unbedeutenden, Geringen damit nicht treu umgehst, wie sollte man dir das Große, das Wahrhaftige, das Ewige übertragen? Weißt du kannst dir das vorstellen, wie wenn ein Vater seinem kleinen Kind eine kleine falsche Plastikuhr schenkt und sagt, pass auf diese Uhr auf, verliere sie nicht und ich schaue mal nach einer gewissen Zeit, wenn du treu warst, dann wirst du vielleicht eine echte Uhr bekommen. Du dachtest, diese Plastikuhr ist das Echte, das Wahre? Du dachtest, das Geld, das du hast, wäre irgendetwas? Es ist lediglich ein Test. Es ist etwas Geringes. Es ist nicht das Wahrhaftige. Sei treu in dem Geringen, das du hast. Und Gott wird dir Größeres, Besseres, Wahrhaftiges übertragen in seiner ewigen Welt. Wisst ihr, wir kennen das doch auch aus dem Alltag, auch aus der Gemeinde hier. Also gib jemandem eine kleine Aufgabe, eine geringe Verantwortung, keine große Sache, etwas, was kaum der Rede wert ist, wo es keinen Ruhm, keinen großen Lohn zu ernten gibt. Schau, ob die Person treu ist, was diese Kleinigkeit angeht. Kümmert sie sich gewissenhaft und zuverlässig und selbstständig, treu darum, obwohl es keine große Sache ist. Ja, wenn sie sich schon darum kümmert, um so eine kleine Sache, die so nicht der Rede wert ist, dann darfst du wissen, dass sie sich erst recht gut um etwas kümmern wird, wenn diese Sache wirklich etwas bedeutet. Dann erst recht wird diese Person mit großer Sorgfalt sich darum kümmern. Und es gibt Menschen, die bittest du vielleicht um eine Kleinigkeit, aber du kannst dich nicht auf sie verlassen. Und da ist keine Hingabe, kein Einsatz, kein Eifer, keine Treue. Und du musst ihnen hinterherlaufen und letztendlich musst du jemand anderen bitten, die Aufgabe zu erledigen. Oder du selbst musst es tun. Ihr Lieben, so ist es auch im Reich Gottes. Der Umgang mit Geld ist letztendlich nur ein Test, eine Prüfung. Es ist etwas Geringes, es ist nichts Wahrhaftiges, es ist etwas Ungerechtes, Irdisches, Weltliches, Vergängliches, etwas Fremdes, das dir für eine kurze Zeit übertragen ist. Aber wenn du hier schon nicht treu dich darum kümmerst, wie wird man dir das Wahrhaftige geben? In der Ewigkeit kommt wahrer Reichtum. Da kommt die Herrschaft über die ganze Welt, lehrt die Heilige Schrift. Wird man dich über vieles setzen? Wird man dich über vieles setzen? Diese kleinen Dinge hier sind die Prüfung. Und die Frage ist, wie ist das bei dir? Diese scheinbar geringen Dinge. Wie gehst du um mit deinem Hab und Gut, mit deinem Vermögen? Wie verwaltest du es? Denn Gott wird von dir fordern, dass du deine Rechnungen offenlegst. Bist du treu oder verschwenderisch? Hortest du einfach sündig die Dinge oder machst du dir tatsächlich Freunde damit und investierst in die Zukunft, in die Bürger des Himmels, um ihnen wohlzutun? Wie wir es in der Apostelgeschichte 2 lesen, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Ihr Lieben, das ist kein Kommunismus, wo keiner mehr Privateigentum hat, das ist Christentum. Wo jeder auf sich schaut und sagt, was habe ich und wo kann ich freiwillig, gerne, sehr gerne. Es ist mir ein Privileg, helfen anderen, die bedürftig sind. Oh, wie wirst du begrüßt werden in der ewigen Stadt? Bist du treu im Geringen? Gott wird dich über Größeres setzen. Und so ist es hier schon im Kleinen in der Gemeinde. Wir geben dir kleine, scheinbar unbedeutende Dinge, Aufgaben. Die Frage ist, ob du treu bist. Und man wird dich über Größeres setzen. Aber was hier schon gilt, in der Gemeinde, so wird es sein in alle Ewigkeit. Es kommt der Tag, wo wir in die ewige Welt eingehen. Und wir haben alle gar keine Ahnung, was da eigentlich sein wird. Wir wissen aber, dass wir dem Herrn dienen werden. Die Frage ist, wird er dich über Größeres setzen? Die dritte und letzte Lektion ist, diene nicht dem Mammon, sondern lass den Mammon Gott dienen. Oder anders gesagt, lass dich nicht vom Geld beherrschen, sondern beherrsche das Geld und lass es Gott dienen. Vers 13. Kein Haussklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Also stell dir vor, du bist Haussklave, hast aber zwei Herren. Wie willst du damit umgehen, von beiden Seiten irgendwelche Befehle zu erhalten? Du kannst als Sklave wirklich nur einem dienen, wenn du es von ganzem Herzen tun willst. Also, liebst du den einen, dann musst du den anderen hassen. Was heißt das? Nur wenn du den einen anhängst, dann wirst du den anderen verachten. Christus sagt, du kannst nicht dem Mammon dienen und Gott. Das funktioniert gar nicht. Das heißt, lass dich nicht vom Geld beherrschen. Lass dich nicht vom Geld knechten. Wisst ihr, hier in Frankfurt und Umgebung und so weiter. Da ist überall Götzendienst, überall vor unseren Augen. Du sagst aber, ich sehe keine Statuen, ich sehe nicht, wie Menschen davon niederwerfen. Das sind die Leute, die in ihren Anzügen rumlaufen. Das sind die Leute, die ihre Familien vernachlässigen, weil es ihnen nur ums Geld geht. Das sind die Leute, die ihre Gesundheit vernachlässigen, weil sie nachts noch in den Büros sind, weil ihnen alles andere egal ist. Hauptsache, sie können sich den nächsten Sportwagen kaufen. Das sind die Menschen, die sich alles in ihrem Leben diktieren lassen vom Geld und selbst ihre Familie, ihre Gesundheit, alles opfern auf dem Altar für den Mammon. Götzendienst, Habgier. Ha. Sie hängen ihr Herz ans Geld. Dass du erkennst, dass du ein Götzendiener bist, was das Geld angeht, wenn du den ganzen Tag nachdenkst über das Geld. Wenn du deine Familie vernachlässigst wegen dem Geld. Und wenn du ständig Sorgen und Angst hast, Geld zu verlieren. Und wenn du dich sehr schwer damit tust, Geld aus der Hand zu lassen, um es Gott zu geben auf seinem Altar, um denen zu helfen, die es brauchen. Oh, du bist ein Götzendiener. Du liebst das Geld mehr als Gott. Du hängst an dem Geld und verachtest dann Gott. Ah. Christus lehrt dich, liebe nicht den Besitz und hänge nicht daran, sondern liebe Gott und hänge an ihm. Dein Umgang mit Geld ist hier tatsächlich ein Prüfstein. Es offenbart, wie du die Ewigkeit siehst und ob du wirklich Gott liebst und an ihm hängst. Denn Christus lehrt dich hier, besitze und benutze das Geld, aber lass dich nicht vom Geld besitzen und benutzen, als seist du der Knecht des Geldes. Nicht das Geld ist dein Herr, sondern dein Gott. Wie ist das bei dir? Worum dreht sich alles in deinem Leben? Christus lehrt dich ja, denke nach übers Geld. Aber besonders im Hinblick darauf, dass du es in gerechter Weise einsetzt. Im Hinblick auf die Ewigkeit. Oder kreisen sich deine Gedanken nur darum, wie es um deine Zukunft einfach geht in dieser Welt, wie der ungerechte Verwalter? Nun, möge Gottes Wort uns wirklich überführen und uns zurechtbringen, dass wir prüfen, ob wir dem Mammon oder unserem geliebten Herrn dienen. Und damit lasst mich schließen. Nun, du sollst an Christus hängen und ihn lieben. Er sollte dein liebster Freund sein. Denn du musst wissen, Christus ist tatsächlich gekommen, um sich in alle Ewigkeit Freunde zu machen. Menschen, die dann in seinen Zelten in alle Ewigkeit bei ihm wohnen. Wie hat Christus sich solche Freunde gemacht? Indem er Schulden erlassen hat. Indem Christus Schulden erlassen hat. Nein, er war nicht ungerecht wie der ungerechte Verwalter. Er kam und hat tatsächlich in gerechter Weise die Schulden bezahlt. Er kam, um tatsächlich die Schulden in Wahrhaftigkeit zu begleichen. Er war nicht ungerecht und sagte einfach, ja, schreib da 20% weniger und hier 50% weniger, wird schon nicht auffallen. Er kam, um in gerechter Weise für deine und meine Schuld zu begleichen mit seinem Leben. Kolosser 2, Vers 14. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er ist gekommen, der vollkommen gerechte Verwalter, dem alles gehört. Er ist gekommen, um sich zu erniedrigen. Nicht wie dieser ungerechte Verwalter, der sagte, ich kann mich nicht erniedrigen, ich kann kein Bettler sein, ich kann nicht graben. Nein, dieser ist gekommen, um seine Hände durchgraben zu lassen. Dieser ist gekommen, um ein Sklave zu werden. Dieser ist gekommen, um am Kreuz für uns zu flehen. Er hat alles gegeben für unsere Schuld. Er ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, auf das wir weilen dürfen in ewigen Zelten bei ihm. Sag, sollten wir diesen nicht lieben? Sollte er nicht unser bester Freund sein? Sollten wir ihm nicht so danken und ihm so preisen und ihm so lieben mit allem, was wir sind und haben, weil er alles für uns gegeben hat, für all unsere Schuld? Schuld, die wir hätten niemals zurückbezahlen können und wenn wir 1000 Leben gehabt hätten. Nein, so lasst uns auch das Geringste, auch den Mammon einsetzen zu seiner Ehre und für die Ewigkeit. Er ist würdig zu empfangen. Er ist würdig, der Herr über deinem Leben und über deine Brieftasche zu sein. Es heißt in Offenbarung 5, Vers 12. Mit lauter Stimme wurde gesprochen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und hör einmal und den Reichtum. Alles gehört ihm. Er ist würdig, all den Reichtum zu empfangen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Gepriesen sei unser mächtiger und herrlicher und wunderbarer und geliebter Retter, unser Herr Jesus Christus. Amen.